Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Und natürlich auch ein frohes neues Jahr 2026. Ja, wenn am Silvesterabend die Uhr auf Null springt, die Menschen sich zuprosten, umarmen und mit einem Feuerwerk ein neues Jahr beginnt, ist es zumindest gefühlt immer wie ein kleiner Neustart, als hätte jemand so ein bisschen den Reset-Knopf gedrückt. Alte Muster durchbrechen, gute Vorsätze angehen, andere Wege einschlagen. Der Start ins neue Jahr ist zumindest immer ein guter Zeitpunkt, um es zu versuchen. Genau diesem Gefühl wollen wir uns in dieser Folge der Lauschwerkstatt widmen. Und so geht es heute um das Thema Neustart. Dazu habe ich mich auf den Weg in einen Betrieb gemacht, in dem alle drei Protagonisten, Meister und zwei Auszubildende, ihren persönlichen Reset-Moment erlebt haben und uns heute ein bisschen davon erzählen. Die Lauschwerkstatt ist heute zu Gast in der Tischlerei Grubenholz in Bochum und ich darf ganz herzlich begrüßen den Inhaber und Geschäftsführer Lars Zimmermann.
Hi und auch von mir ein frohes Neues.
Und die beiden Auszubildenden Maxim Ruhe.
Hallo, frohes Neues auch von mir.
Und den zweiten Auszubildenden Dirk Wissert.
Hi, ja von mir auch.
Ja, Dirk, mit dir würde ich auch gerne loslegen. Dein Neustart liegt noch nicht so weit zurück. Du hast im vorletzten Jahr. Genau. Hast du ja mit Ende 30 beschlossen, noch einmal einen ganz neuen Weg einzuschlagen und hast hier bei Grubenholz eine Ausbildung zum Tischler begonnen.
Ja, genau.
Wie kam es dazu?
Also der Knackpunkt war so ziemlich genau vor 2 Jahren. Da kam die tatsächliche Entscheidung, mich zu bewerben für eine Ausbildung zum Tischler. Das hat immer im Voraus schon Anzeichen gehabt, dass ich das gerne mal machen würde. Aber das war immer so ein kleiner Witz nebenbei. Ja, ich mach mal noch eine Ausbildung zum Tischler, so beiläufig. Und das hat dann im Januar dann tatsächlich bei mir dazu geführt, dass ich mich wirklich dazu bewerbe. Und dann im Sommer so einen richtigen Cut gehabt habe. Und das hat dann in dem Zeitpunkt hat dann alles geklappt. Ich habe in dem gleichen Jahr geheiratet, war dann 2 Monate erst arbeitslos und habe dann die Ausbildung angefangen. Also in vielerlei Hinsicht ein kompletter Neustart.
Ja. Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, was hast du vorher gemacht?
Ich habe vor 10 Jahren studiert, habe dann über 10 Jahre lang gearbeitet im Event- und Fotobereich. Und das war doch auch eine sehr anstrengende Zeit, viel unterwegs gewesen und ja, das waren alles Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass ich eben auch was Neues machen wollte.
Genau. Ja. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du hast da immer so ein bisschen scherzhaft mit geliebäugelt, irgendwie was zu machen, auch dann im Holzbereich?
Ja, genau. Also das kam immer mehr. Ich habe schon vor 10 Jahren meinen ersten Tisch gebaut, der steht heute noch. Toi, toi, toi. Und habe dann immer mehr kleinere und größere Dinge für meine eigene Wohnung gebaut. Habe dann angefangen, kleine Geschenke zu Weihnachten zu machen und die zu verschenken. Und dann kamen immer so positive Rückmeldungen und mir hat das immer Spaß gemacht. Und das ist immer mehr geworden und immer ich habe mir immer mehr Werkzeug gekauft. Und ja, irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo ich dann ernsthaft auch darüber nachgedacht habe. Und so ist die Leidenschaft für das Holz und auch für das Handwerk immer mehr geworden.
Ja. Also hobbymäßig das schon längere Zeit verfolgt. Jetzt ist es natürlich so, mit Ende 30, du bist jetzt?
Wie? Ich bin 38.
Ja.
Sie muss selber wiederholen. Ja.
Ende 30, da als Auszubildender nochmal neu anzufangen, neu zu starten, da muss man ja auch sicherlich, sag ich mal, finanzielle Abstriche in Kauf nehmen.
Auf jeden Fall.
Wie hast du das geregelt, beziehungsweise wie bekommt man sowas gestemmt?
Also kurz und knapp, man kann den Lebensstil, so wie man ihn vielleicht mal hatte, in der Form wahrscheinlich nicht halten, außer man hat natürlich Ersparnisse oder man heiratet eine Beamtin. Nee, aber also es klingt jetzt alles ein bisschen witzig, aber das ist schon ein Stück weit ernst, ne? Weil das Ausbildungsgehalt reicht in dem Sinne nicht mehr für die Wohnung, die wir uns aktuell leisten. Ne? Das ist einfach Fakt. Das funktioniert vielleicht in einer kleineren Wohnung, das funktioniert in einer WG gerade so. aber mein Ausbildungsgehalt im ersten Jahr geht zur Hälfte komplett für die Wohnung drauf, ne? Und dann müssen halt Ersparnisse herhalten und meine Frau, die unterstützt mich halt dabei bei meiner Entscheidung. Und das ist auch von Beginn an eine Entscheidung gewesen, die wir beide getroffen haben, die nicht ich alleine getroffen habe, sondern die wir ganz klar beide zusammen getroffen haben.
Ja. Und du bist glücklich mit dieser Entscheidung?
Absolut. Total. Nee, ich bin super glücklich. Ich bin auch super glücklich, dass ich den richtigen Betrieb gefunden habe, dass ich wirklich viel mit Holz mache, weil das war das, was ich auch am Ende machen wollte. Und bin auch nach wie vor sehr glücklich, auch wenn der Alltag insgesamt ganz anders aussieht. Aber das wollte ich ja auch. Das war ja normal. Also er ist halt viel anstrengender. Bin viel mehr auf den Beinen. Ich habe das allerdings auch direkt als Anlass genommen, neue,
körperliche Fitness reinzubringen.
Nee, das nicht, sondern neue Routinen reinzubringen. So. Und habe meine Ernährung insgesamt umgestellt. Ich mache wieder mehr Sport. Ich gehe regelmäßig laufen. Ich gehe regelmäßig klettern. Fahre jeden Tag Fahrrad. Und das sind so Routinen, die ich da jetzt auch mit reingebracht habe. Und die tun mir gut. Und das ist alles, toi, toi, toi. Bisher absolut richtige Entscheidung.
In der Berufsschule oder auch in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt, in den Lehrgängen, bist du wahrscheinlich der Älteste, einer der Ältesten, würde ich mal vermuten. Wie reagieren da die anderen Auszubildenden?
Total entspannt. Also die haben mich sehr gut aufgenommen. Ich werde zwar manchmal liebevoll der Opi genannt, aber ich kann da auch drüber hinwegsehen, weil ich fühle mich jünger als 38. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist dann, die anderen sind dann meine Babys.
Lars, Maxim, bei euch ist das ja jetzt auch, sag ich mal, eine ähnliche Konstellation. Ihr seid auch beide deutlich jünger noch.
Deutlich nicht.
Ja, aber ihr seid auf jeden Fall jünger als Dirk. Ich stelle die Frage jetzt, wobei ich merke schon, dass es eigentlich kein Problem ist. Ist das irgendwie im Hierarchiegefüge irgendein Thema, dass Dirk hier der Älteste ist?
Nee, also eigentlich gar nicht. So am Anfang war es natürlich für mich, weil ich bin schon deutlich jünger, also ich glaube 17 Jahre. Und am Anfang war es natürlich schon so ein bisschen ungewohnt so. Aber Dirk hat so schnell hier reingefunden und wir haben so eine enge Verbindung, verbringen so viel Zeit halt jeden Tag miteinander. Und deswegen, also wir sind eigentlich recht schnell alle auf eine Wellenlänge gekommen und gibt es eigentlich keine Hierarchie, das ist ganz cool.
Würde ich aber auch sagen, also grundsätzlich ist das ja immer, ich sag mal, das, wonach ich auch schaue, also dass man einfach sagt so, okay, am Ende des Tages müssen wir menschlich einfach zusammenpassen und dann versucht man natürlich eben auch zu schauen, so okay, passen die Charaktere zusammen? Und für mich war natürlich der allergrößte Vorteil, dass Dirk nochmal eine ganz andere Sichtweise mit reinbringt und Dirk aber jetzt auch niemand ist, der sagt, boah, ich habe hier irgendwie ein Problem, mich unterzuordnen oder keine Ahnung. Ich würde behaupten, hier muss ich niemand unterordnen, aber es kann natürlich dann trotzdem irgendwie zu Spannungen führen und das haben wir halt gar nicht, weil man einfach sagt so, okay, jeder hat quasi seinen Bereich, in dem er gut ist, seinen Bereich, in dem er Erfahrung gesammelt hat und jeder bringt es irgendwie ein und das funktioniert einfach super, super gut. Also ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, das Team so zusammenstellen, wie wir es jetzt gerade haben und das hat wirklich überhaupt keine Probleme gegeben.
Maxim, ich hatte gesagt, du hast einen persönlichen Neustart eher örtlicher Natur vollzogen. Du kommst aus Ostwestfalen, ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg von Bochum, hast aber deine Zelte dort abgebrochen und bist ins Ruhrgebiet gekommen. Erzähl mal, was hat dich hierher verschlagen?
Genau, ja, ich komme aus Bielefeld. Ja, also eigentlich, also ich habe 2021 Abi gemacht und habe dann erstmal so ein bisschen gearbeitet, so auf Nebenjobbasis, habe nebenbei meinen Führerschein gemacht. War dann auch 3 bis 4 Monate einmal reisen so ein bisschen. Also vorher habe ich natürlich mit meinem Vater gequatscht, was ich machen will, so, weil ich war so ein bisschen ratlos. Ich wusste auf jeden Fall, Studium wird's nicht, weil ja, das ist einfach nicht so meins. Ich hatte halt einfach Lust, irgendwie was Praktisches zu machen, wo ich halt meine Hände benutze und einfach so wirklich eine Fähigkeit irgendwie erlerne. Und ja, dann war damals mein Papa, hat dann gesagt, ja, guck mal eine Tischlerei, das ist ganz cool. Und habe dann auch in Bielefeld schon Probearbeiten mal in einer Tischlerei gemacht, die auf jeden Fall etwas größer war als unsere. Und es hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Genau, und dann habe ich Ende 2022 Bewerbung geschrieben, eigentlich deutschlandweit. Also ich habe bei Google Maps dann immer geguckt, bin ganz Deutschland wirklich irgendwie durchgegangen und habe mir die ganzen Webseiten angeguckt, Stunden vorm Laptop verbracht, um halt irgendwie coole Betriebe zu finden, die mich angesprochen haben, habe mir das dann immer durchgelesen von denen, habe auch natürlich auf die Website geguckt, so, das ist ja auch immer ein erster Eindruck und habe mich dann bei denen beworben, die mir zugesagt haben so. Einer davon war Grubenholz und dann hat Lars sich eigentlich auch recht schnell gemeldet, so im Dezember, glaube ich. Da war ich sogar noch in Österreich bei meiner Schwester. Genau, da haben wir Video-Call
gemacht. Bewerbungsgespräch per WhatsApp-Video-Call.
Ja, genau. Das war auch direkt eigentlich ziemlich cool. Da meinte Lars auch, ja, brauchst gar nicht vorbeikommen, können wir, also das war ziemlich locker schon, direkt am Anfang. Da dachte ich auch so, ja, das ist schon mal gut. Ja, und dann war ich im Januar 23 zum Probearbeiten da für, ich glaube, 4 Tage oder so. Und ja, es hat eigentlich echt direkt so wie so ein bisschen gefunkt. Also, nee, aber also ich...
Auf handwerklicher Ebene.
Ja, auf handwerklicher Ebene, auf jeden Fall. Nee, aber es war wirklich, ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt. Man hat halt auch nicht nur über die Arbeit gequatscht, auch in der Pause, halt auch mal irgendwie Privates. Man hat sich sehr wohl gefühlt. Genau, und dann habe ich irgendwie ein paar Wochen danach dann auch schon die Zusage bekommen, wo ich mich dann riesig gefreut habe. Und bin dann im Juli 2023 nach Bochum gezogen und im August hat die Ausbildung dann angefangen.
Hast du dich im Ruhrgebiet schon gut eingelebt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Glück, dass ich in der Berufsschule so 2, 3 Leute kennengelernt habe oder besonders einen Kumpel von mir, mit dem bin ich halt jetzt auch immer noch sehr gut befreundet und durch ihn habe ich sehr schnell dann Anschluss gefunden. Gerade weil ich, glaube ich, eine Ausbildung mache, ist das, glaube ich, weil die Leute, die eine Ausbildung machen, kommen halt eher aus Bochum. Und im Studium ist es ja oft so, dass sie vielleicht auch aus anderen Städten kommen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, war das auch ein Grund, warum ich hier so schnell Anschluss gefunden habe. Und dann natürlich auch irgendwie durch den Beruf, man fährt auf Montage, man ist viel in der Stadt unterwegs, kennt dann auch irgendwie die Ecken und ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr wohl.
Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Bielefeld und Bochum?
Boah, der größte Unterschied ist, glaube ich, so ein bisschen hier die Lockerheit. Irgendwie, die ist im Ruhrpott schon auf jeden Fall höher als in Bielefeld.
Und hier in dem Betrieb nochmal besonders,
ja, glaube ich. Ja, auf jeden Fall besonders. Und es ist halt so ein bisschen, irgendwie, man hat ja auch so ein bisschen die Klischees vom Ruhrpott so und man muss halt sagen, so die stimmen halt schon auch so ein bisschen, also dass so ein bisschen kernig hier alles ist und aber das, ich weiß nicht, ich mag das so und diese Lockerheit und Direktheit, Ehrlichkeit, ja und das fand ich gut und finde ich immer noch gut und habe mich hier gut eingelebt. Passt auch, glaube ich, würde ich sagen, ganz gut zu mir und ja, deswegen.
Ja, wunderbar. Lars. Ein bedeutender Moment, an dem du einen neuen Weg eingeschlagen hast, war die Gründung deines eigenen Betriebs hier.
Definitiv.
Im Frühjahr 2020, also im Grunde fast mit Corona den Betrieb.
Mitten in Corona her.
Mitten in Corona den Betrieb gegründet. Bist du mit Grubenholz hier an den Start gegangen? Wie war das damals für dich, eben dieser Neustart-Moment?
Es war definitiv der spannendste und sicherlich auch wichtigste Moment in meinem Leben irgendwo, weil ich halt lange vorher drüber nachgedacht habe. Also zu der Laufbahn, ich habe von 2011 bis 2014 meine Ausbildung gemacht, bin in dem Betrieb dann geblieben und nach der Ausbildung quasi unterstützend im Büro mit eingestiegen. Und damals war schon so ein bisschen, dass der Geschäftsführer mich oder einer der Geschäftsführer mich gefragt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dass ich dann gesagt habe, boah, wir können es versuchen. Ich bin eigentlich nicht so der Schreibtischtyp, ich wusste es tatsächlich nicht und habe gesagt so, wir können es gerne auf den Versuch ankommen lassen, aber wirklich sicher sagen kann ich es gerade noch nicht. Genau, dann bin ich nach der Ausbildung, bin ich dann im Büro mit eingestiegen, habe da tatsächlich auch Spaß dran gefunden, weil ich gesagt habe, ja, kann man auch machen und bin dann 2015 berufsbegleitend nach Dortmund zur Meisterschule gegangen und habe mit dem Fachkaufmann und dem Ausbilderschein angefangen. Und bin dann 2017 quasi Vollzeit zur Meisterschule nach Münster gegangen, um da den Meister zu machen und bin dann quasi danach dann auch wieder zurück in den Betrieb. Dann gab es da eben eine Änderung in der Geschäftsführung, dass ich dann die Möglichkeit hatte, mit in den Betrieb einzusteigen. Und das war natürlich dann damals eben schon der Gedanke so, okay, perspektivisch wird der Betrieb abgegeben, beziehungsweise möchte der Gründer und Geschäftsführer dann in Rente gehen, ob ich mir vorstellen könnte, den Betrieb zu übernehmen. Und es war tatsächlich immer ein Gedanke, da ich gesagt habe so, okay, ich möchte auf jeden Fall mal Meister machen und schon irgendwie in die Selbstständigkeit, das hat mich schon immer gereizt. Und dass ich dann halt gesagt habe, ist natürlich eine super geile Chance, da dann eben auch reinzukommen. Ich wusste aber halt nicht, ob diese Übernahme für mich was ist. Und damit hatte ich dann natürlich die Möglichkeit, das Ganze mal auszuprobieren und habe dann irgendwann gemerkt, Selbstständigkeit auf jeden Fall, eben auch als Tischler, aber Betrieb zu übernehmen mit bestehenden Strukturen ist einfach nicht meins. Also es gibt ja viele, für die es genau das Richtige ist. Für mich wäre es halt nichts gewesen, weil man sich dann natürlich schon irgendwie in vielen Dingen durchsetzen muss. Dann eben auch sagen so, okay, wir machen das jetzt anders und hin und her, weil bestimmte Dinge sind dann einfach eingefahren. Und dann war eben auch noch der Punkt, dass ich gesagt habe, so okay, ich möchte viele Dinge wirklich so anders machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mir eher aufs Dach steigen, relativ groß ist. Und dass ich dann gesagt habe, den Aufwand dann in Kauf zu nehmen, mit der Gefahr, dass es dann am Ende des Tages doch nicht klappt, das war dann einfach für mich der Punkt zu sagen, so okay, weißt du was, dann mach's einfach komplett neu und dann wirst du halt sehen, wo der Weg hinführt.
Ja. Jetzt hast du dir für die Betriebsgründung einen Moment ausgesucht, der jetzt nicht der allereinfachste war, wenn wir uns alle an das Frühjahr 2020 erinnern, Corona gerade gestartet. Wo lagen da die zusätzlichen Hürden, die du da noch überspringen musstest?
Ich muss sagen, für mich und in der Konstellation lief das sehr, sehr gut. Deswegen würde ich gar nicht von zusätzlichen Hürden sprechen, weil die Thematik war, ausgesucht habe ich es mir natürlich auch nicht. Ich bin halt 2019 dann ausgestiegen im Dezember, um quasi dann Beginn 2020 zu gründen. Und die Thematik war, ich hatte Januar, Februar die Möglichkeit, mich mit anderen Startups in einem kleinen Ladenlokal in Bochum auszustellen, um das einfach mal so ein bisschen zu präsentieren, den Leuten die Idee vorzustellen und so. Und danach wollte ich dann eben offiziell gründen. Ja, und dann kam der Lockdown. Und das hat halt im Grunde nur dazu geführt, dass sich die kompletten Anträge und diese ganze Anmeldung einfach super verzögert haben. Also quasi Gewerbeanmeldung, dann eben die Businessplan-Einreichung bei der Sparkasse. Das sind normalerweise, also jetzt Businessplan wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger für den Gründungskredit bei der KfW. Aber trotzdem sind das normalerweise Sachen von Wochen. Gegründet habe ich dann letztendlich im Mai, bis alles durch war. Also sind dann wirklich 3 Monate ins Land gezogen, weil auf einmal alle im Homeoffice waren. Sämtliche Ansprechpartner, der eine war da, der andere nicht. Und dann mussten sie sich aber im Büro treffen und konnten nicht. Das heißt, die Probleme lagen fast eher auf der anderen Seite. Ich musste halt nur warten. Ja. Ist jetzt nicht so die größte Stärke in meiner Natur, aber das war wirklich so die größte Herausforderung eigentlich. Weil der große Vorteil natürlich war, dass das Handwerk ja im Grunde ohne Einschränkungen weiterarbeiten durfte. Klar, man musste dann mit Maske arbeiten und eben so ein bisschen auf den Abstand achten, aber es gab ja kein Berufsverbot oder sonstiges. Dann hätte ich tatsächlich ein Riesenproblem gehabt, wenn man frisch gegründet und dann gesagt wird, ja, und jetzt bleibst du mal schön zu Hause. Das hatte ich halt zum Glück nicht. Und dadurch, dass ich eben alles so ein bisschen anders auf die Beine gestellt habe, kam von vornherein, ohne dass ich mir das so richtig erklären kann, irgendwie immer relativ viel zurück, was PR und, ich sag mal, so Marketing anging. Ne? Also, dass ich dann Radiointerviews hatte, irgendwie 3-mal in der Zeitung gewesen, hier in der Tageszeitung, dann irgendwie mal einen Tag in der Bild zu so einem Gründungstag. Und das sind natürlich alle Sachen, die mir dann super in die Karten gespielt haben, weil alle Leute zu Hause saßen und dann halt auf mich aufmerksam geworden sind. Und das war natürlich super.
Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Namen Grubenholz. Ich sag mal, das ist ja natürlich, man merkt schon, im Ruhrgebiet verwurzelt.
Absolut.
Und auf Instagram bist du auch aktiv gewesen, auch in der Zeit schon. Und da hast du sicherlich ziemlich viel Aufmerksamkeit dann auch erregt. Ne?
Auch genau. Also dadurch, dass dann eben alles so ein bisschen zusammenspielte. Also das, was Maxim auch sagte, als er sich dann beworben hat, eben mit der Homepage, dass da viel Positives zurückkommt, weil die Leute eben sagen, okay, die ist schon ziemlich anders zu vielen anderen Handwerks-Websites, sag ich mal, weil die eher einfach gestaltet sind. Und das ist so ein Punkt, ich habe grundsätzlich jetzt nichts mit Marketing, Design oder so im Hut, aber es macht mir unfassbar viel Spaß. Und dann sitze ich halt da und fuchse mich da rein und probiere so ein bisschen rum und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber es macht mir halt einfach Spaß. Und dadurch merkt man natürlich schon, dass der gesamte Online-Auftritt dann ein anderer ist. Klar, und da bekommt man natürlich dann eben auch Zuspruch und Feedback von den Leuten, dass die dann sagen, boah, es ist halt einfach mal irgendwie ein frischer Wind, finde ich gut. Wir probieren das mit dem einfach mal aus. Das weckt Vertrauen und ich stehe ja auch immer als Person da. Also ich bin in der Werkstatt, ich bin in der Montage, ich bin beim Aufmaß bei Kunden. Das macht halt schon viel aus.
Und du hast dich auch auf Massivholz spezialisiert oder fokussiert. Das ist ja auch was für euch beide auch den Reiz ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja immer die Vorstellung, wenn man an Tischler denkt, so denkt man, ja, okay, geil, man baut schöne Möbel aus Massivholz und so. Und eigentlich wollte ich auch genau das halt machen. Nur dann, wenn man sich bewirbt, so, dann sieht man auch mal, was heutzutage,
wie wenig Betriebe
es gibt, die Massivholz machen und halt viel mehr Fenster, Türen einbauen, halt mit irgendwie Plattenmaterialien arbeiten. Deswegen hat es wahrscheinlich bei mir auch so lange gedauert, bis ich dann halt so die ganzen Betriebe gefunden habe.
Ja, aber deswegen hat es hier wahrscheinlich auch gefunkt.
Ja, so wahrscheinlich. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir hier mit so viel Massivholz arbeiten und das passt mir sehr gut. Finde ich sehr gut.
Ja, also kann ich nur so bestätigen. Also das war, Homepage und Internetauftritt war schon auch ein Grund, weil man insgesamt einen tieferen Einblick auch kriegt, was die Tischlerei eigentlich auch macht. Ne? Das war schon auch ausschlaggebend für mich, mich bei Grubenholz damals zu bewerben.
Dich wollte ich nochmal fragen, du hast hobbymäßig schon relativ viel gemacht. Was war so das, was du hier dann am meisten noch so für dich mitnimmst?
Also es sind natürlich immer die kleinen und feinen Tricks, die man so kennen muss. Und am Ende ist es auch ganz klar Übung, ne? Übung, üben, 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 immer viel machen und dann wird man auch besser. Und das merkt man halt einfach. Je mehr man mit dem Material macht, desto besser wird man. Und das merkt man auch am Schluss. Also gestern stand ich bei mir selber in der Werkstatt und dachte so, wow, das habe ich richtig gut hingekriegt. Obwohl es wirklich, es war ein ganz kleines Stück. Es war nicht besonders viel. Es war nur, aber es war am Ende rechtwinklig überall. Es war, sah gut aus, hatte keine Ausrisse. Und das ist dann am Ende, man lernt einfach dazu, wie man Dinge gut macht. Und das ist schon nochmal ein großer Unterschied, den ich so hier gelernt habe. Ne?
Zum Hobbymäßigen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Lars, du hattest es gerade schon kurz angesprochen, Thema Übernahme, Betriebsnachfolge, das sagen wir auch an vielen Stellen immer wieder, ist eines der wichtigsten Herausforderungen für das Tischlerhandwerk und für das Handwerk generell in den kommenden Jahren. Wie kann es deiner Meinung nach gelingen, junge Meister und junge Meisterinnen zu motivieren, einen Betrieb zu übernehmen oder wie in deinem Fall zu gründen?
Ist natürlich auch super individuell, sag ich mal. Also jeder geht da ja auch so ein bisschen anders dran. Jetzt für mich gesprochen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Wichtigste ist halt ein wirklich gesundes Vertrauensverhältnis, was natürlich am besten funktioniert, wenn der oder diejenige schon im Betrieb ist, den Inhaber oder die Inhaberin wirklich gut kennt. Und für mich wäre es tatsächlich das gewesen, ich sag mal, auf so einer freundschaftlichen Ebene zu sein. Weil man begibt sich einfach auf Neuland, wo super viele Dinge auf einen einprasseln, ob man das möchte oder nicht. Und dann hilft es natürlich wirklich jemanden zu haben, wo man weiß, okay, ich darf Fehler machen. Das fordert nicht sofort den Weltuntergang und dass man dann eben auch weiß, man hat einfach jemanden, den man dann ansprechen kann, der dann wirklich da ist. Das würde, denke ich mal, am meisten ausmachen bei der Betriebsübernahme. Ansonsten, ja, muss man natürlich auch einfach schauen. Es gehört halt auch nochmal viel vom ehemaligen Inhaber oder der Inhaberin dazu, den Betrieb halt auch schon so ein bisschen moderner aufzustellen. Weil ich sag mal, das ist ja auch so das größte Vorurteil im Handwerk, ne? Die Industrie und mit Industrie 4.0 und alles computergesteuert und keine Ahnung. Und die Handwerker, die stehen morgens immer noch mit dem Pappschein da und schreiben sich irgendwas auf. Das ist natürlich irgendwas, wo man so ein bisschen aufpassen muss, okay, kann das funktionieren oder nicht? Und vor allem, wenn dann der oder die junge Meisterin dann eben ankommt und was ändern möchte, weil die dann eben sagen so, okay, das funktioniert so nicht, wir müssen den Betrieb für die Zukunft anders aufstellen, dann muss das natürlich auch mitgegangen werden. Da kann man jetzt halt nicht sagen, ja gut, ich bin jetzt noch 5 Jahre hier und die 5 Jahre mache ich genau so, wie ich das die ganze Zeit davor gemacht habe. Das kann halt nicht funktionieren. So, ne? Also sowohl für den Betrieb als auch zwischenmenschlich, weil dann wird es einfach so ein Kampf zwischeneinander, dass es weder Spaß noch Sinn macht, das dann irgendwie weiterzuführen. Von daher sind das, glaube ich, so die größten Punkte, wo ich sagen würde, wenn eine Übernahme im Raum steht, wirklich ein gutes Verhältnis zwischen beiden Personen, die diese Übernahme anstreben und auch einfach der Wille von der, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, alten Generation, das auch wirklich mitzugehen und vor allem mitzugestalten und eben auch dann nochmal sich in Fahrwasser zu begeben, was man selber nicht kennt, wovon die jüngere Generation aber einfach mehr Ahnung oder oft auch einfach ein gutes Gefühl hat, dass das funktionieren könnte und dann eben auch einfach vertrauen, dass das halt so funktioniert.
Ein Hemmschuh, der viele davon abhält, sich mit einem Betrieb selbstständig zu machen, sind auch bürokratische Hürden und Rahmenbedingungen. Was sollte da aus deiner Erfahrung heraus ein Gründer oder eine Gründerin auf jeden Fall beachten, beziehungsweise was sollte vielleicht auch vereinfacht oder verbessert werden?
Aber wenn wir da anfangen, was vereinfacht und verbessert werden kann, dann sitzen wir morgen noch hier, das lassen wir besser. Was sollte man beachten? Ja, man sollte irgendwo ein gewisses Interesse an solchen Dingen haben, beziehungsweise man weiß einfach, indem man das für sich selber macht, hat man nochmal eine andere Herangehensweise. Steuern machen mir bis heute keinen Spaß. Es gibt viele andere Dinge im Büro, die mir bis heute keinen Spaß machen. Ich weiß aber, wofür ich es tue. Von daher funktioniert das dann schon. Man muss sich einfach darauf einstellen, dass man eben mit Dingen konfrontiert wird, von denen man absolut keine Ahnung hat, die man aber irgendwie dann handeln muss und wo man dann sich einfach eine Lösung überlegen muss oder einfach wissen muss, wie man ansprechen kann. Ich glaube aber tatsächlich, man kann durchaus sagen, an sich sind wir jetzt gerade in der besten Zeit zu gründen, weil alle eben auch von KI reden und wie KI die Arbeitswelt verändert. Und das muss ich sagen, ist für mich der, also wirklich positiv größte Gamechanger, den es gibt, weil alles, wovon ich keine Ahnung habe, wird ChatGPT oder Claude gefragt und danach habe ich zumindest mal eine grobe Übersicht. Das muss ich sagen, also ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Das ist was Technisches, wo man Spaß dran haben muss, was mir eben im Büro super viel Arbeit abnehmen kann, was mir die Arbeit vereinfacht, wo ich auch einfach Wissensfragen stellen kann. Und ich kann mich halt wieder mehr auf das fokussieren, wo ich Bock drauf habe. Und das ist halt in der Werkstatt eben Möbel zu bauen. Und das muss ich sagen, ist die beste Kombination. Also hätte es auch gerne ein paar Jahre früher geben können oder dann so populär werden können. Das hätte mir vielleicht die eine oder andere schlaflose Nacht erspart. Und dann ist natürlich ein Punkt, den ich mitgeben würde. Technisches Verständnis und technisches Interesse hilft auf jeden Fall. Das macht das Leben ein bisschen leichter.
Noch was ganz anderes zum Thema Neubeginn. Du bist vor einiger Zeit Vater geworden.
Vor einem Jahr ziemlich genau.
Und das ist dann ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, der man sich stellen muss. Wie funktioniert das so als junger Vater und mit einem kleinen Betrieb? Und
ich hoffe, sagen zu können, ganz gut. Weil was ich definitiv gemerkt habe, meine Frau unterstützt mich da natürlich auch wirklich an allen Stellen, weil ansonsten würde es nicht funktionieren. Und bevor der Kleine da war, saß ich halt auch regelmäßig bis 19 oder 20 Uhr halt im Büro und konnte was machen. Und meine Frau hat halt gesagt, du, wenn wir es zumindest schaffen, heute Abend zu essen, also zusammen zu essen, ist schon super. Und das ist natürlich ein Punkt mit einem kleinen Kind. Man bekommt ja kein Kind, um zu sagen, ja, hier, bitteschön. Ne? Das ziehst du dann jetzt groß und ich mache genauso weiter wie bisher. Das ist natürlich keineswegs der Anspruch. Also habe ich halt gesagt, quasi mit dem der Kleine da war, um 16 Uhr muss Feierabend sein. Und es gibt so viele Tage, wo ich vom Kopf her denke, nein, das funktioniert nicht. Und dann verschiebt sich natürlich vieles. Ne? Dann versucht man eben pünktlich nach Hause zu fahren, um den Kleinen noch so ein bisschen mitzubekommen. Und dann sitzt man halt so wie gestern eben abends nochmal da und dann gerne auch mal ein bisschen länger. Wenn der Kleine dann schläft, die Frau dann meistens auch. Und ja, dann sitze ich halt am Küchentisch und mache da noch ein bisschen was. Ich versuche schon, das auf ein Minimum zu reduzieren. Es gibt aber auch einfach Zeiten, gerade eben jetzt kurz vor Weihnachten und im neuen Jahr, wo es dann einfach nicht geht, weil man gewisse Dinge dann fertig bekommen muss. Und dann ist das aber auch okay. Wie gesagt, das ist halt dieser Antrieb. Man macht es ja irgendwo für sich selber und hat dann eine ganz andere Herangehensweise. Aber es hat definitiv nochmal alles geändert und in positiver Art und Weise auf den Kopf gestellt.
Ja, das glaube ich. Dirk, Maxim, Lars, das Jahr ist jetzt erst wenige Tage alt. Was habt ihr euch ganz persönlich oder vielleicht auch für den Betrieb für dieses Jahr vorgenommen? Was sind eure Wünsche für das neue Jahr?
Also bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich im Sommer habe ich meine Gesellenprüfung und dass da alles gut läuft, dass ich ein zufriedenstellendes Ergebnis habe und vor allen Dingen ein gutes Gesellenstück baue. So, da freue ich mich auf jeden Fall schon lange drauf.
Hast du denn da schon eine Idee?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich da auch recht früh schon mit auseinandergesetzt. Also klar, und jetzt müssen halt die Zeichnungen angefertigt werden und das alles. Das gehört halt alles dazu und ich habe da echt Lust drauf. Freue mich eigentlich, auch wenn es viel Arbeit wird.
Stressige Zeit.
Ja, stressige Zeit, aber ich weiß auch, wofür ich es mache. Und ja, das ist eigentlich mein nächstes Ziel.
Dirk, wie ist das bei dir?
Ja, bei mir ist das ganz ähnlich, weil bei mir steht auch das Gesellenstück Ende des Jahres an und von dem her muss ich mal langsam in Quark kommen.
Daraus höre ich, du hast noch nicht so die
Idee? Nee, ich habe noch nicht so viel.
Okay. Mut zur Lücke.
Aber ich habe einen ungefähren Plan und wenn ich einen ungefähren Plan habe, dann kann ich den auch halbwegs schnell umsetzen, dass dann am Ende auch was Angemessenes rauskommt.
Ja. Ansonsten neben dem Gesellenstück noch Pläne, Wünsche?
Wünsche an für sich nicht. Große Pläne. Ich möchte diverse Dinge noch bauen. Ich möchte noch eine Bank bauen aus einem Kirschbaum, der bei mir im Garten stand. Ich möchte noch einen Schuhschrank bauen. Ich möchte noch einen Schrank, noch einen anderen Schrank bauen. Es gibt noch viele Projekte. Mal gucken, wie viel davon noch Wünsche bleiben
werden. Oder wie viele bis Ende der Ausbildung noch fertig werden.
Oder das. Richtig.
Lars?
Ja. Gute Frage. Also man hat natürlich immer irgendwo Ziele für das neue Jahr. Das Thema mit dem Neuanfang ist eigentlich ganz witzig, weil ich selber das Gefühl habe, jetzt im letzten Jahr mit dem Kleinen hat sich nochmal vieles so ein bisschen umstrukturiert, dass ich jetzt selber auch nochmal für uns irgendwo andere Ideen habe, wie man den Betrieb aufstellen kann. Wo halt viele sagen, okay, jetzt mach doch einfach mal, ne? Also sei mal froh, dass es gerade so ein bisschen ruhiger ist. Und dennoch habe ich halt das Gefühl, gerade eben in der Teamkonstellation können wir einfach noch viel, viel mehr, weil es auch einfach funktioniert. Und dass ich halt nach wie vor gerne so ein bisschen was ausprobieren möchte bezüglich einer eigenen Möbelkollektion, wirklich nochmal zu zeigen, dass das Tischlerhandwerk viel, viel mehr kann als halt eben weiße Einbauschränke oder Türen oder Fenster. Das hatten wir von vornherein nicht gemacht, aber es gibt auch noch so ein, zwei Projekte, die in der Pipeline sind, weil was ich mit den Jungs ganz gerne umsetzen würde, die, glaube ich, tatsächlich nochmal sehr, sehr interessant für das Tischlerhandwerk sein können oder generell für die Leute. Und wenn ich das dann wirklich umgesetzt bekomme mit den beiden, das wäre so mein größtes Ziel für dieses Jahr.
Also im Grunde auch ein Teamziel.
Genau, natürlich ein persönliches, aber klar, am Ende des Tages funktioniert es nur als Team, eben auch, weil die Zeit einfach begrenzt ist und weil ich weiß, dass ich den beiden Aufgaben abgeben kann. Und ansonsten würde es definitiv nicht funktionieren, aber als Team kann es halt funktionieren. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend.
Maxim, Dirk, Gesellenstück steht jetzt erstmal an, das haben wir gerade gehört. Wie sieht es denn darüber hinaus aus? Habt ihr da schon Ziele, Pläne? Wie geht's nach der Ausbildung weiter?
Also für mich ist es so, dass ich erstmal als Geselle arbeiten möchte. Ich habe einen kleinen Urlaub geplant. Ich würde so einen kleinen Traum von mir erfüllen, einmal nach Brasilien für so eine bestimmte Zeit. Und da wollte ich dann halt auch so ein bisschen Erfahrung im Handwerk dann machen. Das ist so eigentlich jetzt erstmal der grobe Plan. Und danach möchte ich einfach Erfahrung sammeln in dem Beruf und besser werden. Wie Dirk halt schon meinte, man muss weiter, jeden Tag wird man besser, mehr Erfahrung sammeln. Und ja, das ist so das Ziel.
Also für mich ist auch erstmal noch ein oder zwei Jahre Berufserfahrung sammeln. Ich kann mir aber auch vorstellen, den Meister zu machen, auch mit dem potenziellen Ziel, dann vielleicht irgendwann mal einen Betrieb zu übernehmen oder auch neu zu gründen, gerade im Sinne meines Alters. Mir bleibt da ja nicht mehr allzu viel Zeit.
Ja.
Nee, aber der Gedanke ist, also was ich jetzt schon öfter mal gehört habe, ist, dass viele die fleißigen Bienchen möchten, also die Gesellen, die halt arbeiten, aber es mit Meisterpositionen aktuell wohl eher schwierig aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei mir gerade mit dem Hintergrund, dass ich erst mit 38 eine Ausbildung mache, dann eher die Argumentation schwierig ist. Ja, warum sollen wir dich als Meister einstellen, wenn du heute gerade zwei Jahre Berufserfahrung hast? Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ich den mache, dann auch mit dem Ziel, eben selber zu gründen oder ein eigenes Unternehmen dann am Ende auch zu haben. Ne?
Ja. Ihr drei. Vielen Dank, dass ihr uns passend zum Jahresbeginn in eure persönlichen Neustartgeschichten mitgenommen habt. Für dieses und auch alle darauffolgenden Jahre euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Euch beiden viel Erfolg fürs Gesellenstück.
Danke.
Ja, und dass ihr alle eure gesteckten Ziele erreicht.
Wir geben unser Bestes.
Oh, das war toll. Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Und natürlich ein gutes Gelingen beim Umsetzen aller guten Vorsätze fürs neue Jahr. Für Fragen, Themenvorschläge oder auch einen Neujahrsgruß gibt es unsere altbekannte E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.